friends in higher places. Carry me away from here. Travel light, let the sun eclipse you, 'cause your flight is about to leave. And there's more to this brave adventure than you'd ever believe. Bird's eye view, awake the stars, 'cause they're all around you. Wide eyes will always brighten the blue. Chase your dreams and remember me, sweet bravery, 'cause after all those wings will take you up so high. So bid the forest floor goodbye as you race the wind and take to the sky. There's a stormy world up there. You can't whisper above the thunder, but you can fly anywhere. Purple burst of paper birds, this picture paints a thousand words. So take a breath of myth and mystery and don't look back. Bird's eye view, awake the stars, 'cause they're all around.
Mit Owl City, Take to the Sky sind wir gerade in die zweite Stunde eingestiegen. Ja, tolles Lied. Ich muss sagen, das ist für mich so ein richtiges Gute-Laune-Lied.
Also es bringt schon wirklich gute Laune für alle, die es jetzt bei uns, ist es nicht mehr ganz früh am Morgen hören oder wenn jetzt wieder Erholung hören, ist wird dann schon wieder langsam dunkel. Auch wenn jetzt am Wochenende die Zeitumstellung war, es wird auch langsam wieder, wenn jetzt immer Wiederholung hört, langsam wieder Zeit für den Abend.
Der Lauf der Dinge.
Hm.
Ja, in der zweiten Stunde erwarten uns noch so drei Sachen. Und zwar einmal den Eindruck von dem PsychotherapeutInnen-Demo vom Landtag.
Dann die Kulturfragmente schon in der Folge 13, also Unglück.
Oh, stimmt. Aber zum Glück ist heute nicht Freitag der 13. Denn es ist Dienstag, der 31. Und zuletzt hören wir dann noch einen Beitrag von Radio Korax über Straßenmusik.
Machen wir doch einfach mal weiter mit unserem Beitrag über die Demo, wo ich mit dabei war, von den Psychotherapeutinnen, denen ja jetzt zum 1. April morgen schon die Honorare rückwirkend auch gekürzt werden sollen. Und da gab es dann wirklich schon vorm Landtag es waren schon irgendwo zwischen 200 und 300 Leute, die da waren. Es waren schon wirklich sehr viele Leute da, die ihren Unmut bekundet haben. Und da waren Martin und ich mit dabei und haben Aufnahmen gemacht, Bilder gemacht und das mal Ganze mit fürs Radio verfolgt.
Alles klar.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Unterstützer unseres wütenden Protestes. Professor Strauß hat gesagt, er hat schon seit langem nicht mehr auf einer politischen Demo gesprochen. Ich habe noch nie auf einer politischen Demo gesprochen. Dann versuchen wir es mal. Wo sind die ganzen Staatssekretäre? Die dürfen sich gerne melden. Aha. Stoppt sofort die beschlossenen Kürzungen unseres Honorars. Hier wird an einer völlig falschen Stelle auf Kosten psychisch Erkrankter und derer, die sie verantwortungsvoll behandeln, gespart. Wir helfen, ihr kürzt.
Schätzungsweise um die 200 Teilnehmende applaudieren der wütenden Rede von Dr. Baum von der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung. Denn es geht nicht nur um das Geld, sondern auch um Anerkennung, wie wir von Teilnehmenden erfahren.
Also ich finde, es ist grundsätzlich erstmal eine Herabwürdigung und eine geringe Wertschätzung einfach unseres Berufsstandes. Es macht mich ärgerlich und auch traurig.
Es ist ziemlich schockierend, weil man ja die ganze Zeit an Patienten arbeitet, ne, und systemrelevant ist, aber sich schlussendlich komplett ausgeschlossen und im Stich gelassen fühlt. Und wir in der Vergleichsgruppe, in der Ärztegruppe schon die am geringsten verdienste Berufsgruppe sind.
Ich bin zutiefst gekränkt. Ich fühle mich den anderen Arztgruppen gegenüber zurückgesetzt. Ich könnte, wenn wir sparen würden, wenn alle mitsparen würden, könnte ich sogar mitgehen. Aber das ist so ungerecht. Und es macht deutlich, dass der Beruf von unserer heutigen politischen Führung und von den Krankenkassen nicht gewertschätzt wird. Es ist eine Abwertung des Berufs.
Also es ist einfach auch ein massiver Vertrauensbruch. Und für mich heißt es auch, dass meine Sicherheit in meiner Existenz auch letztendlich bröckelt. Ja, also vorher habe ich mich ganz gut gefühlt und auch gut aufgestellt gefühlt, aber jetzt fühle ich mich einfach tatsächlich auch finanziell unsicher und weiß nicht, was kommt denn als nächstes? So aus dahinter, aus dem Hinterhalt.
Unter den Teilnehmenden sehen wir einige Eltern mit Kindern. Für einige PsychotherapeutInnen wirken die Kürzungen weit in das Familienleben hinein.
Das ist eine erhebliche Minimierung des Lohns am Ende des Tages. Das ist für mich schon eine Überlegung, wo ich jetzt überlegen muss, wie kriege ich das kompensiert. Da geht es auch um die Frage, es sind ja durchaus einige Frauen auch in unserem Berufsstand. Ich kann mit einem vollen Sitz gar nicht die Strukturzuschläge erreichen, weil ich eben nicht 60 Stunden in der Woche arbeiten kann. Ne, das geht gar nicht. Dann gleichzeitig Familie, Kind zu versorgen, das funktioniert einfach nicht. Und einige Frauen haben ja noch pflegende Angehörige, eben so der Klassiker. Das geht also weit über die aktuelle Situation hinaus.
Ich bin aktuell, wie man sieht, in Elternzeit, bin gleich mit dem Kleinen dabei. Also letztendlich, meine totale Fixierung aktuell ist natürlich auf meinem Kleinen, auf der Zukunft, die ich ihm bieten kann. Und das bedeutet für mich konkrete finanzielle Einbuße. Und vielleicht, wenn sich zum Beispiel, wenn ich entscheide, dass die Praxis sich nicht lohnt. Das heißt, ich bin viel gebundener in Anstellungsverhältnis. Ihm kann ich dann auch weniger Zeit bieten. Also meine ganze Welt dreht sich jetzt um das Thema. Und entsprechend ist das Wichtigste gerade für mich.
Die Demonstration ist von jungen Menschen des Aktionsbündnisses Psychotherapie organisiert worden. Denn auch für angehende PsychotherapeutInnen sind die Kürzungen ein schwerwiegendes Zeichen.
Also ich bin noch im Studium und am Ende in meinem Master und bin dann in meiner Weiterbildung betroffen in den nächsten Jahren, weil ich da weniger Geld bekommen werde und natürlich in Zukunft davon. Und ich frage mich, lohnt sich der ganze Aufwand, den ich hier reinstecke, wenn ich am Ende weniger Geld bekomme? Und wird nicht vielleicht, wenn jetzt eine erste Kürzung passiert, werden dann nicht vielleicht noch mehr Kürzungen passieren? Also ich fühle mich schon unsicherer. Dass eventuell weniger Menschen diesen Beruf erlernen wollen und nachkommen, dass es da Engpässe gibt.
Ich habe mal mit einem Psychiater gesprochen, so um Rat gebeten, weil ich frischer probiert bin, wie man das so macht mit Praxis. Er meint, naja, entweder kannst du eine Praxis aufmachen, Leute behandeln und überleben, oder du musst dir überlegen, wie du eigentlich Geld verdienst. Und das ist jetzt vor der Kürzung. Das heißt, auch jetzt muss man sich was Zusätzliches denken. Nach der Kürzung, ob es sich überhaupt noch lohnt. Ne?
Das heißt, es gibt ein erhebliches Nachwuchsproblem jetzt schon. Wir haben ja ohnehin viel zu wenig zugelassene Therapeuten. Es mangelt ja weniger an den aktuellen Therapeuten, die gerne würden, sondern auch an den Kassensitzen, die nicht freigegeben werden. Und der Nachwuchs überlegt jetzt in Teilen schon. Also das kriegt man schon mit, dass sie natürlich anfangen zu rechnen. Die Kosten sind horrend, wir müssen alles selber finanzieren. Es ist schon eine Bedrohung, ja, klar. Und wenn ambulante Therapeuten weniger werden, wage ich zu behaupten, dass das System langfristig zusammenbricht.
Schon jetzt ist es für psychisch Erkrankte mit gesetzlicher Versicherung eine Herausforderung, eine Chance auf einen Therapieplatz zu bekommen. Die Kürzungen bedeuten am Ende, dass dieses Problem größer werden könnte und Psychotherapie zu einem Luxusgut.
Ja, es geht darum, dass Psychotherapie als allgemeines Gut in der Bevölkerung hochgehalten wird und dass Menschen, die nicht unbedingt viel Geld haben, trotzdem kassenärztlich auch Psychotherapie bekommen können. Und in dem Fall, wie es jetzt passiert, kann man davon ausgehen, dass kassenärztliche Psychotherapie schlechter bezahlt wird und deswegen Selbstzahler eher bevorzugt werden und letztendlich diejenigen, die mehr Geld haben, mehr Psychotherapie bekommen, diejenigen, die weniger Geld haben, weniger.
Die Wartezeiten von Patienten, denen ich gerne zum Beispiel Therapie anbieten würde, sind einfach enorm. Und die Leute, die wirklich Therapie brauchen, nicht zur Therapie kommen. Das heißt, sie enden im schlechtesten Fall stationär. Und das wünscht man keinem.
Kürzungen einerseits könnten natürlich dazu führen, dass man als Psychotherapeut überlegt, wie ich die wieder ausgleichen könnte. Ja, gegebenenfalls. Das würde bedeuten, dass ich vielleicht den ein oder anderen Privatpatienten behandeln würde, was natürlich dann wieder zulasten der gesetzlich versicherten Patienten sich niederschlagen würde.
Der Rattenschwanz zieht sich entlang. Wenn wir uns nicht gut fühlen, wenn wir nicht gut arbeiten können, können wir natürlich auch unsere Patienten nicht gut versorgen. Und letztendlich wird sich das dann in die Bevölkerung mit reintragen und die Krankenzahlen, die werden wieder steigen und unsere Patienten, die bleiben auf der Strecke. Zumindest die der gesetzlichen Krankenkassen.
Psychisch Erkrankte gut behandeln zu können, hat auch eine wirtschaftliche Bedeutung.
Also wir haben einen hohen Prozentsatz von Menschen mit psychischen Krankheiten. Die, die noch kränker sind, gehen oft nicht, sollten das aber können. Viele sind unversorgt. Das wirkt sich wirtschaftlich aus, wenn psychisch Kranke nicht versorgt werden. Es ist einfach unglaublich, dass man bei der Gruppe ansetzt, die keine Porsche-Fahrer sind und wo man denkt, die wehren sich nicht richtig.
Wenn ich die aktuellen Zahlen richtig im Kopf habe, dann sind es im Schnitt ungefähr 50% aller Krankmeldungen, die auf psychische Ursachen berufen. Ich glaube auch im Vergleich zu den Kosten, ich glaube 1 Euro, den man in Psychotherapie investiert, bringt 4 Euro raus. Man kann sich das also am Ende ganz gut zusammenreimen, dass wir auf jeden Fall sehr systemrelevant sind.
Wir fordern eine Erhöhung von unserem Lohn. Eigentlich nicht die Kürzung, sondern andersrum. Einfach ganz, ganz einfach. Erhöhen Sie um 10%, weil warum nicht?
Ich fordere, dass wir gerecht bezahlt werden und dass es Sicherheit für die Zukunft gibt und dass, wenn gekürzt werden muss in der Kasse in Deutschland, dass es dann ein gut begründeten, argumentativ gut begründetes systemisches Vorgehen gibt, das an verschiedenen Ecken spart, aber vor allem auch an denen, die jetzt schon sehr, sehr viel Geld machen und nicht an denen, die einfach wenig Chance haben zu streiken und eine kleine Lobby oder gar keine Lobby.
Ich fordere Transparenz, ich fordere eine finanzielle Sicherheit und Ehrlichkeit. Also, weil halt wirklich viele Fakten einfach nicht stimmen. Und was ich auch fordere, ist, dass dieses komplette Vergütungssystem überarbeitet wird.
Und dann geht es natürlich auch um die großen Themen auch. Dann geht es darum, wie schon gesagt wurde, braucht es wirklich 83 Krassen? Braucht es sie tatsächlich? Braucht es so horrende Löhne für die übersten Köpfe? Da müssten wir eigentlich mal ran. Darum geht's alles.
Soweit die Stimmen vom Protest letzten Mittwoch vor dem Landtag in Bezug auf die mehrere Reduzierung der Honorare der gesetzlichen Krankenkassen für die Psychotherapeuten. Wie das jetzt weitergeht, haben schon viele Verbände, Landesverbände Klagen angelegt. Also es bleibt ein heißes Thema, aber wir machen erstmal weiter mit Musik und zwar vom dänischen Nationalen Symphonieorchester. Die haben so ein Medley aus einem, sagen wir mal, schon der besten Spiel der letzten paar Jahre rausgebracht, und zwar von Baldur's Gate. Und jetzt hören wir mal ein Medley von verschiedenen Stücken aus dem Videospiel.
laws. Hell, hell, effects and the cause. Curtain falls, but hold your applause. Squirm, squirm, for now down here comes a pause.
Schon Wahnsinn, dass das Danish National Symphony Orchester ein Medley über Baldur's Gate gemacht hat. Ich muss dieses Spiel spielen.
Man kann auch gerne auf deren YouTube-Seite gehen. Die haben wirklich Auftritte mit sehr vielen verschiedenen Spielen, mit so verschiedenen Medleys. Die haben wirklich eine ganze Reihe dazu gemacht. Also die sind sehr gut. Das ist halt das Dänische Symphonieorchester. Und die haben da wirklich schon eine Nische getroffen. Videospielmusik ist wirklich... Wir sind jetzt nicht mehr in den 80er, 90er Jahren, wo das so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Da wird auch schon von den Entwicklern haufenweise Geld reingesteckt.
Ja, Riesenproduktion auch bei sehr, sehr vielen Spielen. Also wenn man, ja, ist aber auch eine Sache, wenn du halt ein Spiel spielst und Musik halt irgendwann nervt, dann macht es auch keinen Spaß mehr.
Das ist schon ein wirklich wichtiger Part von so einem audiovisuellen Erlebnis, dass da die Musik, die du hörst, einen riesigen Einfluss haben kann.
Mhm. So, wir sind immer noch beim Unterdessen bei Radio Frei und wir haben auch sogar noch den Dienstag und deswegen hören wir uns heute eine neue Folge von der Rubrik Kulturfragmente, Überreste und Relikte an. Also, ja, bekannte Sache, das Kulturquartier, Schauspielhaus wird immer noch umgebaut und dabei werden immer verschiedene Relikte gefunden und heute geht es um ein Programmheft zu einem Stück Der zerbrochene Krug. Wo habe ich es? Wo habe ich es denn? Huch. Na, hören wir erstmal nochmal eine Musik und dann suche ich es nochmal raus. Wir hören Queen, Good Old Fashioned Loverboy. I can dim the lights and sing you songs. Just I can serenade and gently play on your heartstrings. Be a Valentino, just for you.
Faster. Better use my fancy pattern on the telephone. passion in the good old fashioned school of lover boys.
Alles, was staubig ist, ist unter dem Publikumsraum im großen Saal gewesen.
Zigarettenschachteln.
Kaugummipapier, Bonbonpapier.
Also du hast ja auch eine alte Kabinett gefunden.
Autogrammsammelheft.
Oder
Programmheft. Tickets.
Also so ganz skurrile Dinge auch.
Kulturfragmente über Reste und Relikte.
Vor uns liegt ein Programmheft, der zerbrochene Krug. Björn, was hast du uns da mitgebracht?
Ich glaube, ich habe da einen Klassiker mitgebracht, der auch wieder so im klassischen A4-Doppelseitenformat mit Klammerheftungen daherkommt, in schwarz-weiß gedruckt, in viel kleinerer Schrift. Dann doch begrüßt uns der Inhalt am Anfang mit dem Zitat: der offenste und fleißigste Kopf von der Welt. Und dann gibt es sehr viel Text, erstmal um sich in das Stück hineinzubegeben. Ich muss zugeben, auch wenn es ein Klassiker ist, ich kenne es nicht. Und die Handlung spielt in einem niederländischen Dorf bei Utrecht. Wir haben dann viel Text und weiter übernommene wahrscheinlich Holzschnitte, die hier dann aus der Zeit, da sehen wir auch noch die Unterschrift von Adolf Menzel wahrscheinlich, sind. Da geht es dann um Dienerschaft und Herrenschaft. Und da sehen wir dann wahrscheinlich wie üblich für Menzel dann eine preußische Offiziersperson, die dann begrüßt wird von anderen mit einem tiefen Kopfknicks. Auf der nächsten Seite sehen wir, das haben wir auch gescannt für euch, ein sehr wahrscheinlich geschichtsträchtiges Motiv, auch ein Holzschnitt höchstwahrscheinlich, weil das Druckverfahren zu der Zeit war, von einer, ich würde sagen, eine Wirtshausszene.
Ja, würde ich
oder
auch sagen.
Oder vielleicht auch ein Heim, weil du hast halt hier hinten im Bildhintergrund, das ist eigentlich dann der Subtext, kleine Kinder oder kleinere Menschen.
Und vorne sind auch Kinder zu sehen. Da ist auch ein Tisch, da sitzen genau ganz viele erwachsene Menschen unterschiedlichen Alters.
Vielleicht finden wir auf der nächsten Seite einen Titel zu dem Bild. Gibt es da irgendwo etwas? Adolf Menzel benutzt das Klischee der Kupferstiche. Ach, es waren Kupferstiche, nicht Holzstiche. Genau, aber man sieht halt hier im Bildzentrum eine Person, die ähnlich wie ein Buchhalter mit Feder und Tinte irgendwas notiert. Vielleicht ist es auch so ein Standesgericht oder ähnliches, weil genau zentral jemand mit eher älteren Gesichtszügen sitzt in einer sehr wohlweislichen Sitzhaltung und abwartenden Gestus. Und wahrscheinlich geht es dann da um Streitschlichtung oder ähnliches, weil hier diese Frau den Jüngling packt und auf ihn zeigt, lässt das vielleicht vermuten. Wir haben leider keinen Titel zu dem Bild. Auf der nächsten Seite geht es weiter mit der Beschreibung und wieder einer, wahrscheinlich vermutlich einer Gerichtsszene, aber als aus einem Kupferstich, und immer wieder kommt auch dann von Menzel ein zerbrochener Krug. Hier haben wir auch einen zerbrochenen Krug. Also es geht, glaube ich, wirklich darum, verschiedene kunsthistorische Annäherungen des Themas des Streitobjektes. Aber das Stück spielt ja eigentlich erst oder wurde erst später geschrieben. Daher umso spannender, dass es da schon vorher das in Beziehung gesetzt werden konnte. Das Stück lief am 5. Oktober 1961 das erste Mal und wurde von, wo steht es denn, Inszenierung von Klaus Martin Böstel. Bühnenbild Hans Vater und Romy Wallert hat die Kostüme gemacht. Insgesamt haben wir schätzungsweise 12 Menschen, die mitgespielt haben, und dann noch weitere Personen, die an der Umsetzung beteiligt waren.
Das war
ein Lustspiel von Heinrich Kleist.
Na klar, der zerbrochene Krug, ein Programmheft.
Und von Heinrich von Kleist, der zerbrochene Krug, gehen wir jetzt ein bisschen mehr ins Moderne über. Aber wie es ja jetzt eben schon anklang, ging es in dem Stück so ein bisschen um Gehorsam. Und jetzt gehen wir schon ein bisschen mehr in die rebellische Natur. Und zwar Rivers in the Desert von Lin aus dem Spiel Persona 5. Und da geht es wirklich um Rebellion gegen Autorität.
A chance to fulfill my mission.
Always these Tennessee's land. Remind us what we
Da habe ich auch wieder richtig Lust, dieses Spiel zu spielen, wenn die Musik so gut ist. Ja, apropos gute Musik, Straßenmusik.
Also ich höre es immer wieder gern, wenn jemand sich die Mühe gibt und im Freien Musik für alle zu machen. Auch wenn ich es mir heute nicht gut vorstellen kann, dass sich da jemand hinstellt, weil es soll ja heute noch regnen. Also nicht die beste Voraussetzung für Straßenmusiker.
Ich freue mich immer, wenn jemand Klarinette spielt, weil ich ja auch Privatklarinette spiele. Natürlich nicht so gut wie die Leute, die sich das auf der Straße zum Besten geben, aber dann bleibe ich dann immer tatsächlich gerne stehen, wenn es ein Instrument ist, was ich sehr gerne mag.
Und du hast ja auch einen Beitrag von uns, von Radio Korax über Straßenmusik mitgebracht. Und ich glaube, den wolltest du jetzt als nächstes spielen.
Genau, also Radio Korax aus Halle, die haben mit Mark Nowakowski gesprochen. Er ist Musikethnologe und Straßenmusikhörer. Und er erzählt über sein Forschungsfeld und wie er zu dem Thema Straßenmusik gekommen ist. Und man hört auch ein paar hallensische Stimmen zu dem Thema. Vielen Dank an Radio Korax.
Dann während meines Studiums gab es das mal als Seminar Feldforschung in Berlin zum Thema Straßenmusik. Und damals bin ich quasi zum ersten Mal mit dem Thema in Berührung gekommen und dann auch nie wieder weggekommen. Zum Thema so spannend fand, gemerkt habe, wow, was für ein Universum an unterschiedlichen MusikerInnen und Musikkulturen sich da auf der Straße findet. Ich habe in dem Feld Straße, aber auch U-Bahn, S-Bahn in Berlin, Bahnhöfe, habe ich einfach ganz viel tolle Musik gehört, wirklich, wirklich gute MusikerInnen getroffen und war immer wieder, also wirklich von den Socken, von der Qualität und von der Spielfreude, die ich da erlebt habe, und auch ja von der öffentlichen Zugänglichkeit. Ja, jeder kann sich das anhören. Ja, ich kann mich genauso für den Akkordeonisten, der eine Fuge von Bach spielt, begeistern, wie ich mich auch begeistern kann für jemanden, der seine eigenen Songs spielt, oder das Elektro-Funk-Duo, das im Mauerpark sitzt und irgendwie quasi Party für die Leute macht. Also diese Vielfalt von Straßenmusik, das hat mich tatsächlich begeistert. Und ich finde, das ist auch ein wesentliches Kriterium von Straßenmusik, dass sie eben so vielfältig ist und sich nicht in irgendeine Schublade rein sortieren lässt oder so.
Sie haben ja im Zusammenhang mit Ihrer Studie mit vielen unterschiedlichen Musizierenden gesprochen. Was würden Sie sagen, warum machen die Menschen Straßenmusik?
Genau, also das Klischee ist natürlich, dass das Leute des Geldes wegen machen. Ne? Oft werden StraßenmusikerInnen ja fast mit Bettlern gleichgesetzt. Und ja, es hat sich gezeigt, ne, Geld und andere wirtschaftliche Interessen sind für Menschen, die auf der Straße Musik machen, schon die zentralen Motive. Was mich dann doch überrascht hat, dass für fast jeden Fünften sozusagen das Geld eigentlich gar keine Rolle spielt. Dass es also doch fast 20% gibt, die sagen, nee, ich mache das aus ganz anderen Gründen. Zum Beispiel, weil mir das einfach Spaß und Freude bringt, weil ich zwischenmenschliche Kontakte und Begegnungen suche, weil ich mich musikalisch weiterentwickeln will durch öffentliches Ausprobieren. Ich kann das hier quasi, ich kann einfach die Straße als Bühne nutzen und öffentlich üben oder neues Material mal ausprobieren. Oder ich habe heute Abend einen Gig in Berlin und spiele mal auf der Straße, um noch ein bisschen Publikum zu generieren.
Ja, ich würde sagen, dass Straßenmusik ja eine ganz besondere Dynamik hat, auch dadurch, dass das Publikum ja zufällig ist und dass man sich entscheidet ganz spontan, ob man zuhört oder nicht. Wie würden Sie ja die Interaktion zwischen Musikantinnen und dem Publikum beschreiben?
Ich finde sozusagen, die Vielfalt ist ein entscheidendes Kriterium für Straßenmusik, und das gilt auch bei dieser Frage. Es gibt Leute, die, wie soll ich sagen, die spielen zwar öffentlich, aber die nehmen eigentlich keinen Kontakt mit dem Publikum auf, spielen in sich total versunken, und das kann trotzdem eine ganz große sozusagen eine Attraktion für die Menschen sein, wenn jemand da einfach für sich Musik macht und das toll ist. Aber ja, klar, gut kommt es natürlich an, wenn die Leute in Interaktionen gehen, irgendwie das Publikum mit einbeziehen am besten. Ne? Also oft werden Kinder dann, also fangen Kinder an zu tanzen, und wenn die MusikerInnen dann darauf eingehen oder mal eine lustige Bemerkung ins Publikum machen oder so, klar, dann kommt das natürlich besser an, und damit hat man dann schon auch die Möglichkeit, eine Crowd zu versammeln.
Ja, da würde ich noch fragen, wenn Sie da einen Einblick haben, wie das Gefühl von MusikerInnen denn selber ist, wie sie wahrgenommen werden und behandelt werden von dem Publikum.
ganz unterschiedlich. Ne? Also ich glaube, da gibt es so eine Art Rückkopplung, also sowohl im Positiven wie auch im Negativen. Wenn jemand mit der Attitüde rangeht, ey, das ist was, was mir Spaß macht, ich mache nichts lieber als Straßenmusik, dann strahlt er das aus und das überträgt sich. Das Publikum bleibt stehen, die Leute sind begeistert und dann kommt erstens viel Geld rein, aber dann kommt auch auf andere Arten und Weisen viel Anerkennung rein, zurück. Und das wiederum macht dem Musiker dann noch bessere Laune und so weiter. Das ist so eine positive Feedback-Schleife. Wenn es, und das gibt es auch, Leute sind, die das wirklich nur des Geldes wegen machen. Und da habe ich auch einige von getroffen, die sagen, boah, ich habe da eigentlich gar keine Lust drauf. Ich habe Musik studiert und das ist jetzt hier eigentlich eine Demütigung für mich, dass ich jetzt hier auf der Straße irgendwie mich durchschlagen muss. Boah, dann haben die da schon eine ganz schöne Ladung hinter. Und wenn ich so jemandem begegne, dann merke ich das, dass der eigentlich keine Lust drauf hat. Und da am liebsten gehe ich dann auch schnell vorbei an, ne, weil ich diese Energie gar nicht haben will. Dann kann der noch so gut spielen. Genau. Und das wiederum überträgt sich auf den Musiker, auf die Musikerin dann wieder. Okay, ich kriege gar keine Resonanz vom Publikum. Boah, dann habe ich noch weniger Lust. Ich kriege auch nicht richtig Geld damit rein. Genau, also ganz unterschiedlich, je nachdem, wie die Leute tatsächlich auch ja selbst innerlich drauf sind, in Kontakt gehen.
Wir haben hier in Halle mit ein paar Leuten auf der Straße über Straßenmusik geredet und viele nehmen Straßenmusik sehr positiv wahr. Was würden Sie sagen, inwiefern ändert Straßenmusik das Lebensgefühl einer Stadt?
Also das war tatsächlich auch, ich habe auch ein bisschen Publikumsbefragung gemacht und das war schon auch meine Erfahrung, dass die Wahrnehmung überwiegend positiv ist. Vor allen Dingen, wenn ich die Wahl habe, sozusagen stehen zu bleiben oder vorbeizugehen, also wirklich draußen im öffentlichen Straßenland. Wenn ich in der U-Bahn sitze und dann kommt jemand und fiedelt mir plötzlich ins Ohr und ich habe da nicht die und ich möchte vielleicht eigentlich gerade in Ruhe Zeitung lesen oder mein Gespräch führen oder telefonieren, ne, also ich kann sozusagen nicht raus aus der Situation, dann ist das schon wieder was anderes. Das wird dann oft als störend wahrgenommen. Und das haben wir in Berlin tatsächlich auch, vor allen Dingen, wenn das Qualität häufig auch schlecht ist, der Darbietung. Ne? Dann sind die Leute schnell genervt. Ich glaube, dass Straßenmusik das Potenzial hat, wirklich, also überhaupt erst Leben auf die Straße zu bringen. Straße oder auch U-Bahn oder S-Bahnhof sind ja per se erstmal Orte, an denen ich mich eigentlich nicht aufhalten. Das sind Orte, um von A nach B zu kommen. Ich komme von zu Hause, habe dort einen Termin. Dann muss ich halt auf die Straße, dann muss ich halt in die U-Bahn. Aber das mache ich normalerweise nicht als Selbstzweck. Wenn da aber plötzlich was passiert, nämlich zum Beispiel Musik oder eine andere Form von Kunst, dann passiert eine Transformation des Stadtraums. Dadurch, dass die Orte, die eigentlich erstmal kalt und unemotional sind, eben tatsächlich emotional besetzt werden, belebt werden. Das ist ja ein total zwangloses Angebot. Ich kann stehen bleiben, ich muss es aber nicht. Ich kann vielleicht was Neues entdecken. Ich kann vielleicht, Musik, die ich noch nicht kenne, die ich mir sonst auch nie angehört hätte. Ich komme vielleicht mit Musikkulturen oder Instrumenten in Berührung, die ich so noch nicht kannte. Ja, und als solches ist Straßenmusik für mich durchaus eine kulturelle Ressource, weil ich ja mit Musikstilen, Repertoires, mit Instrumenten, mit Lebensentwürfen aber auch konfrontiert werde, die vielleicht nicht meinem eigenen entsprechen und die mich im besten Fall inspirieren oder zumindest mal zum Nachdenken bringen.
Können Sie nochmal beschreiben, was genau das für andere Lebensentwürfe sind? Also was man sich jetzt darunter vorstellen kann, wenn ich jetzt zum Beispiel an den Mauerpark denke, was dahinter für Lebensentwürfe stehen, dann teilweise die Sie selber dann irgendwie auch dadurch kennengelernt haben?
Na, ich würde mal sagen, also das, was so vielleicht sogar ja auch für manche Leute fast schon romantisches Bild ist oder vielleicht teilweise auch romantisch verklärtes Bild von Menschen, die Musik auf der Straße machen, ist so ein bisschen das Vagabunden. Jemand, der durch die Welt zieht und die Menschen glücklich macht mit der Musik. Und und solche Leute gibt es tatsächlich, ne, die wirklich auf Reisen sind, gar nicht jetzt in Berlin leben, sondern auf Reisen sind. Und da gibt es sogar relativ viele von. Von hier nach da kommen und sich jedes Mal ja mit dem musikalischen Feld des Ortes, an dem sie sich dann aufhalten, verbinden. Ne, Berlin ist ja ein musikalisches Feld. Da gibt es ja nicht nur Straßenmusik, sondern eben auch noch ganz viel Musik in anderen Kontexten. Ja, aber das ist dann eine Verbindung mit dem musikalischen Feld, mit den Menschen. Also das finden Leute gut, auch wenn das, wie gesagt, eine gewisse romantische Verklärung hat, weil so oft haben es die Leute dann gar nicht so leicht oder es ist eben nicht nur leicht, vagabund zu sein und durch die Welt zu ziehen. Aber ja, ich glaube, für viele Menschen verkörpert Straßenmusik auch Freiheit und Unabhängigkeit. Und das ist es auch. Ne? Ich bin, wenn ich Straßenmusik mache, nicht an Musikbusiness, in welcher Form auch immer, gebunden. Ne? Ich habe keinen Vertrag, ich kann machen, was ich will, wann ich will und wie ich will. Ich glaube, das sind auf jeden Fall Qualitäten, die das Publikum auch spannend findet, wenn es da Augen und Ohren für hat. Und ja, dann gibt es natürlich auch offensichtlich Leute, die, ja, wie soll ich sagen, wo es wirklich in die Richtung Bettler geht, Bettlertum geht, die wirklich schlecht spielen können und den Leuten auf die Nerven gehen, sehr auf die Pelle rücken und wo tatsächlich das Geld einsammeln im Vordergrund steht. Und wenn ich mit so jemandem konfrontiert bin, ja, dann bestärkt das vielleicht auch bestimmte Klischees von Randgruppen, wo ich, ne, es gibt Kinder, die dann Straßenmusik machen und wenn ich das sehe, dann habe ich schon den Eindruck, okay, das machen die wahrscheinlich nicht freiwillig. Da stehen wahrscheinlich irgendwelche Leute dahinter, die sie rausschicken zum Geld verdienen. Und das ist schon problematisch. Und da kriege ich dann auch ein komisches Gefühl so als Mensch, der das mitbekommt.
Das wären erstmal unsere Fragen gewesen. Haben Sie noch irgendwas, was für Sie wichtig ist zum Thema Straßenmusik?
Also ich finde es bei Straßenmusik einfach spannend, mal abgesehen davon, wie sie eben den öffentlichen Raum belebt und auch bereichert, ja, welche politische Komponente Straßenmusik häufig auch noch hat. Ne, das ist ja eben ein Kontrast zu kommerzieller Musik und zu kulturellen Autoritäten und auch zu der heute allgegenwärtigen Konservenmusik. Das ist live, unabhängig. Und ja eben gerade nicht kommerziell, sondern für alle da. Und sozusagen dadurch, dass es im öffentlichen Raum passiert, ja auch eine, wie soll ich sagen, unkontrollierte Meinungsäußerung. Soweit ich weiß, gab es zum Beispiel in der DDR so gut wie keine Straßenmusik. Das war einfach nicht geduldet vom Regime, weil man eben das nicht kontrollieren konnte. Insofern ist die Duldung oder auch sogar Förderung von Straßenmusik für mich ein Ausdruck einer liberalen Gesellschaft und kann gerade für Städte auch ein Kapital sein, ne? Indem man sich eben, weiß ich nicht, ein Straßenmusikfestival oder sowas organisiert oder es einfach erlaubt und duldet und damit ja sich Kreativität und Toleranz quasi aufs Aushängeschild schreiben kann. Und ich glaube, dass das Werte sind, die oft übersehen werden, wenn man auf Straßenmusik schaut.
So viel zum Thema Straßenmusik. Wir sind jetzt fast am Ende mit dem unterdessen von heute angekommen. Wir spielen immer noch ein bisschen Musik. Und zwar Fairy Tale, auch ein Anime aus den 2000ern, glaube ich, den ich vielleicht 30 Folgen geguckt habe. Aber die Musik daraus ist phänomenal. Wir hören uns das Lied Free Dragon Slayers an. We'll be right back. Ja, schöne Klänge aus dem Spiel Bravely Default.
Auf jeden Fall sehr beruhigend jetzt für den Abspann unserer Sendung. Wir sind jetzt auch schon wieder kurz vorm Ende. Danke, dass ihr uns zugehört habt. Aber wir haben, oder du hast nochmal ein Geburtstagskind für heute rausgesucht, die auch heute Geburtstag hätte. Und sie wäre heute gestorben.
Sie war heute 171 Tage tot.
Und zwar Charlotte Bronte.
171 Jahre.
Mathematik setzt so.
Ja, es ist immer noch die Angst von vorhin mit dem Descartes.
Und wem Charlotte Bronte nichts sagt, ist die Schwester von Emily Bronte, die Wuthering Heights, also Sturmhöhen, geschrieben hat.
Und das läuft gerade im Kino.
Auch wenn die Verfilmung offenbar nicht so gut ist.
Oder? Ich glaube, sie ist nicht besonders buchgetreu. Ich weiß nicht, ob der Film an sich dann trotzdem drunter leidet. Also oder ich glaub, ob der in sich ganz
gut. Also das, was ich gehört habe und das auch von Reinhard, unserem Filmexperten, gehört habe, ist der Film nicht so wirklich überzeugend.
Selbst das ist schade.
Aber auf jeden Fall ist die heute im Jahre 1855 am 31. März gestorben. Ihr wahrscheinlich bekanntestes Werk ist Jane Eyre.
Das habe ich auch schon mal gehört. Also
wirklich in der englischsprachigen Literatur eine Hausnummer. Mhm. Ich glaube, das nehmen im englischen und im amerikanischen Schulen nehmen die das immer wieder durch. Also wirklich ein Klassiker. Also wer jetzt eine kleine Literaturempfehlung für heute noch braucht oder vielleicht nochmal ein neues Buch lesen will, für den wäre vielleicht Jane Eyre was.
Und damit sind wir durch.
Wir verabschieden uns fürs Erste von euch. Ihr könnt morgen wieder zum Unterdessen einschalten oder übermorgen ist ja auch noch eine Möglichkeit, weil man nicht so viel Zeit hat. Und wir verabschieden uns wieder mit ein bisschen Musik und zwar mit A Strange Kindness aus Red Dead Redemption 2. Ist, glaube ich, vor 7 Jahren rausgekommen. Also auch schon ein bisschen älter, aber ich finde, vor allem für jetzt fürs Ende ist es ein recht entspanntes Lied und wir verabschieden uns beide. Tschüss.
Ciao, ciao.